Recotension Podcast Nummer 99 und heute reden wir mal wirklich heute legen wir mal Cash auf den Tisch, was es gibt, wenn ich bei einer Firma arbeite. Wir reden nicht über irgendwelche so soften Werte und Kram haben wir jetzt gemacht. Wir wollen heute wirklich über Benefits sprechen, über Bonus, über was auch immer ich da wirklich am Ende des Monats auch mit nach Hause nehme.
Recotension, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.
Lieber Mike, schön. Nächste Folge, 99. Folge.
Ja, hallo Christoph. Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, die letzten Male haben wir uns ja immer ganz viel über ja, so Unternehmenskultur und Werte und den ganzen Tinnef, mit dem ja eigentlich niemand was anfangen kann. Wir haben die ja gepackt in so einen 70er-Jahre-Rahmen in unserer Eingangshalle. Das Einzige, nur Bares ist Wahres. Das ist sozusagen das Motto dieser Folge.
Okay, heute. Also nichts mehr Werte.
Ach, vergiss Werte, wir wollen jetzt wirklich mal, wir wollen ja auch was verdienen, ja. Das Unternehmen will verdienen und die Mitarbeiter wollen verdienen. Und es ist aber nach wie vor immer noch so, dass in der Tat einer der großen Gründe, warum Mitarbeiter bei Firmen bleiben oder so, sind durchaus auch finanzielle Aspekte. Und es gibt ja eine ganze Reihe noch mehr Möglichkeiten, das auch aus Sicht des Unternehmens eventuell strategisch so zu gestalten, dass ich nicht gleich den kompletten Scheck jeden Monat überreiche, sondern eventuell tatsächlich auch das Kopple mit Erreichung von Zielen oder gewisse Benefits auch eventuell je nach Hierarchiestufe oder was auch immer. Aber diese monetären Aspekte, die zählen natürlich durchaus auch für
Mitarbeitende. Das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns mal stellen sollten. Was zählen die denn heute noch? Wie viel bringen denn tatsächlich so monetäre Anreize noch in der jetzigen Zeit? Und ja, was vielleicht auch nicht?
Ja, also welche Erfahrungen hast du denn gemacht mit diesem Aspekt? Ja, also kündigen Menschen nur, weil sie zu wenig verdienen, oder was, wenn du so in Interviews bist?
Es ist oft ein Teil. Man hört ja in jedem zweiten Interview gefühlt, dass das Geld ja nicht alles sei und dass es auch noch ganz andere Dinge gäbe. Aber das Geld spielt auch immer eine Rolle. Also es ist ganz oft so, dass jemand sagt, ne, gerade wenn man so in gefragten Jobumfeldern sich bewegt, wo die Leute einen guten Job haben und auch gar nicht unbedingt wechseln müssen und man sie vielleicht sogar aktiv angesprochen hat auf einen möglichen Wechsel, dass man dann schon auch hört, ja, es muss sich aber auch lohnen. Ja, also es spielt immer eine Rolle. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das Gehalt, niemand wechselt für 20% weniger. Ja, es muss immer oder es sollte in aller Regel auch eine kleine Verbesserung drin sein, wenn man den Job wechselt. Viele wechseln den Job, um sich finanziell zu verbessern tatsächlich. Dann ist es vielleicht sogar die Hauptmotivation. Das ist schon die Erfahrung, dass das Geld immer eine Rolle spielt.
Zoome ich kurz zurück. Ich weiß nicht, vor ein, zwei, drei Folgen hatten wir über das Thema Werte und so weiter gesprochen. Und da habe ich ja die steile These aufgestellt. Und das war in der Folge, als wir über die über 50-Jährigen sprachen, ja, wo wir tatsächlich gesehen haben, dass über 50-Jährige zum Teil durchaus bereit sind, eventuell sogar Abstriche einzunehmen. Ja, also das heißt, wenn Sie auf alle Fälle schon auf, ich meine, kostendeckend, nicht nur kostendeckend, sondern Sie brauchen natürlich auch etwas mehr. Aber Sie brauchen vielleicht nicht mehr den Betrag, den Sie im letzten Job vielleicht verdient haben. Und die Frage ist also immer so nach dem Sweet Spot. Wie weit runter kann ich denn gehen? Und was ich häufig auch erlebe, auch in Gesprächen mit Unternehmen, dass natürlich solche Mitarbeiterbeteiligung, Bonusvereinbarung, variable Geschichten, aber auch eben solche diese klassischen Benefits, das ist zum Teil auch ein Mittel, den Betrag eben nicht nur als monatliche Summe zu überweisen, sondern das eventuell auch aufzuladen mit ein bisschen mehr Attraktivität, dass es eben nicht nur Geld ist, sondern in der Tat trotzdem einen Beitrag leistet zur Kultur des Unternehmens oder ja, zu den Gedanken des Unternehmens, beispielsweise indem ich ein Jobfahrrad beispielsweise zur Verfügung stelle, ja, um auf Autos verzichten zu können oder ähnliche Sachen.
Ja. Genau, ja, da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also ich meine, es ist ja eine der einfachsten Möglichkeiten, mit Geld zu motivieren, ist ja, einen Bonus in Aussicht zu stellen oder einen variablen Anteil am Gehalt zu haben. Und den kannst du ja dann auch an die Erreichung bestimmter Ziele koppeln, ja, dass man könnte ja auch ein Ziel sein, dass bestimmte Werte eben eingehalten werden. Und ja, wenn das gut passiert und wenn das Unternehmen dadurch in der Außenwirkung oder auch in der Innenwirkung sehr gut dasteht, dass dann entsprechend auch mit der Erreichung dieses Ziels Geld fließt. Und es im Umkehrschluss eben nicht fließt, wenn das Ziel nicht erreicht wird. Das ist ja weit verbreitet, nur
absolut. Ist es dann eben also, auch... Und da ist natürlich in der Tat ideal, wenn so etwas, so ein Bonus nicht im Gießkannenprinzip ausgegossen wird, also komplett unabhängig von der Leistung, sondern man hat irgendwie ein Gesamtergebnis erreicht und jetzt verteilt man das aufgrund einer Betriebsratsvereinbarung, gibt es natürlich auch, oder Betriebsvereinbarung, dass man dann den Prozentsatz auf alle gleich verteilt. Das ist natürlich dann nicht Sinn, der dahinter steckt, sondern da ist natürlich tatsächlich eventuell so eine individuelle Bewertung idealerweise oder Teambewertungen, sodass ich also diesen Gedanken, dass ich Menschen ansporne, die extra Meile dafür zu gehen, für diesen Bonus, der sollte da natürlich mit in irgendeiner Form möglich gemacht werden.
Ja, unbedingt. Damit steht und fällt ja da auch der Erfolg des ganzen Systems. Viele Unternehmen haben ja schlicht und ergreifend ein Bonussystem, das hängt einfach nur vom Unternehmenserfolg insgesamt ab. Das heißt, wenn das Unternehmen gute Gewinne macht, wird ein Bonus bezahlt. Wenn es keine Gewinne macht, wird kein Bonus bezahlt. Wo sich aber der Einzelne sehr da oft fragt, ja, welchen konkreten Einfluss habe ich denn darauf eigentlich? Ja? Und natürlich hat jeder Einzelne Einfluss darauf, ob das Unternehmen Gewinne macht und gut dasteht. Aber es ist oft nicht so gut sichtbar. Und deswegen glaube ich, ist es sehr sinnvoll, den Bonus eben auch zu einem gewissen Teil an die Erreichung persönlicher Ziele zu koppeln und sich dann eben auch wirklich Gedanken über diese persönlichen Ziele zu machen, dass man wirklich sich hinsetzt gemeinsam und festlegt, was sind denn meine Ziele oder die einzelnen Ziele des Mitarbeiters für das nächste Quartal, das nächste Jahr und woran messen wir die, ja?
Und, es gibt einen ganz interessanten psychologischen Effekt. Ich weiß nicht, ob das nur in meiner Wahrnehmung ist, als ich eben mit Mitarbeitern über solche Themen gesprochen hatte, früher, als ich in der Lage war, noch in der Festanstellung als Bereichsleiter eben über Bonusvergaben und so weiter zu bestimmen. Der interessante Effekt für mich war, dass es eventuell gar nicht so sehr die Höhe war, die tatsächlich für eine Motivation gesorgt hat, sondern dass es überhaupt etwas gab. Und dass das dann, also und zwar vielleicht sogar auch in kritischen Unternehmensphasen, beispielsweise wenn man also strategisch wichtige Projekte, Meilensteine beispielsweise erreicht hat, ja. Und dass man dann gesagt hat, okay, und dafür gibt es einen Bonus. Ja, und dass das in der Tat immer super positiv aufgenommen worden ist, also tatsächlich diesen Effekt hatte eines Motivationsboosters. Ja, dann zu sagen, ja, das ist etwas, das ist cool.
Genau, und das ist aber, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Ja? Es ist ja erwiesen, dass das Geld keinen sehr langfristigen Motivationsschub bringt in aller Regel. Das heißt, wenn ich eine einmalige Gehaltserhöhung gebe, dann motiviert das für eine gewisse Zeit. Aber ne, wenn man dann das vierte, fünfte, sechste Mal das Gehalt auf dem Konto hat, dann ist es auch irgendwo normal geworden. Und da sprichst du gerade was sehr, sehr Interessantes an, nämlich so diese Belohnung von den, sagen wir mal, Projektzielen, ja, dass man sagt, okay, diese Abteilung hat dieses Projekt zu stemmen und daran messen wir euch im nächsten Quartal. Wenn dieses Projekt einen bestimmten Erfolg erreicht, dann gibt es dafür auch einen gewissen Bonus. So, und dann ist das Ziel erreicht, der Bonus ist bezahlt und dann darf man sich Gedanken über das nächste Ziel machen, das erreicht werden soll. Und das ist aber, das ist eine, dann auch, oder trägt dem auch Rechnung, dass das Geld nicht besonders langfristig motiviert.
Ja, naja, da gibt es ja die, das kennen vor allem die Marketingleute, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja, und da hast du ja in den unteren Segmenten der Bedürfnispyramide vor allem die, dass du in Sicherheit leben kannst, dass du ein Einkommen etc. hast. Und in den oberen, vor allem in dem obersten Segment, da geht es eigentlich um die Erfüllung. Das, was ich im Leben gerne machen will und so weiter. Ja, damit arbeitet Werbung ja sehr, sehr gerne. Und diesen Aspekt der Maslow'schen Bedürfnispyramide können wir auch super gut in diesem Bereich verwenden. Und zwar, wenn ich es also schaffe, das Bonussystem sozusagen zu entkoppeln von einer normalen Gehaltsbestandteil. Ja, dass ich, das ist ja quasi, es gibt immer zwischen 5% und 10% jedes Jahr und ich habe das so quasi bereits in meinem Plan mit inkludiert, dann ist das für niemanden der Beteiligten mehr etwas Besonderes. Das ist dann auch vom Storytelling komplett, hat diesen Wert verloren und das ist genau dieser Effekt. Dagegen, wenn ich, das ist dieses, also 10% Bonus, wenn das so regelmäßig und so weiter, das ist nicht mehr sexy.
Dann ist
das
ist einfach ein ganz normaler Gehaltsbestandteil irgendwann.
Genau. Ja. Wenn ich aber ein 1,5% Bonus kopple mit einem zum Beispiel Erreichen eines besonderen Projektes, dann hat es mental, nicht im Geldbeutel, aber mental eine viel höhere Wertigkeit als der nackte Betrag. Das ist das Interessante an der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Wenn ich also es verstehe, dann zum Beispiel von meiner Benefit- oder Bonusstrategie solche Elemente da mit reinzubauen, dann habe ich wirklich diese Karotten die es ausmachen, dass ich eben diese extra Meile für dieses Projekt, dass ich mich da einsetze und so weiter, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wow, wenn wir dieses Projekt eintüten, gibt es zwar nicht gigantisch viel, aber es gibt was Schönes.
Mhm. Ja, genau, jetzt haben wir die ganze Zeit über Boni gesprochen und vielleicht Prämien. Was hältst du denn zum Beispiel von Unternehmensbeteiligungen, also Aktienpakete oder Ähnliches als Belohnungssystem?
Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also der Hintergrund ist ja derjenige, dass man Mitarbeiter in der Tat regelrecht formal an sich binden möchte, längerfristig an sich, so dass er der Mitarbeiter, die Mitarbeitende nicht nur einfach Gehaltsempfänger, sondern in Personalunion ja schon fast auch mit auf der Arbeitgeberseite auch mitsitzt.
Genau, kann ja so einen gewissen Stolz auch auslösen, dass man sagt, mir gehört ein Stück von dem Unternehmen.
Ja, absolut, absolut. Das ist ja vor allem sehr viel, gerade in Aktienunternehmen ist es so, dass du eventuell Shares bekommst, aber es gibt dann auch wirklich Programme, wo man einen gewissen Prozentsatz des Unternehmens mit in Mitarbeiterhände eventuell gibt und so weiter. Ja, finde ich gut, hat aber oft auch einen steuerlichen Aspekt, den viele Mitarbeitende nicht so sexy finden, wenn sie auf einmal dafür eben auch entsprechend extra Steuer zahlen müssen, dann hat es schon fast einen gegenläufigen Aspekt. Und also das ist etwas, was man sehr bewusst und eher in homöopathischen Dosen, glaube ich, machen sollte und wirklich bei Leuten, die man wirklich längerfristig binden will.
Sehe ich auch so. Also jetzt mal, wenn wir mal nicht vom DAX-Konzern ausgehen, sondern vielleicht von einem kleineren mittelständischen Unternehmen, das Inhaber geführt ist, da kannst du ja auch gar nicht im großen Stil irgendwelche Anteile abgeben. Oder will der Inhaber vielleicht auch gar nicht an der Stelle. Aber er kann natürlich mit sowas versuchen, strategisch besonders wichtige Mitarbeitende ja, ans Unternehmen zu binden. Es geht ja auch so ein bisschen darum, bleibt man wegen Geld beim Unternehmen? Und ich glaube schon, dass du, wenn du dann ja, gewissen Anteil am Unternehmen auch hältst und direkt am Gewinn beteiligt wirst, das kann stark motivieren, das kann auch stark binden. Aber es ist letztlich auch trotzdem nicht der einzige Faktor, weil das ist ja auch eine der Fragen, die wir uns ja mit der Folge stellen wollen. Kündigen die Leute nur, weil sie zu wenig verdienen? Oder steckt da noch mehr dahinter?
Ja, also natürlich erhöhe ich die Hürde der Kündigung, wenn ich den Mitarbeiter, die Mitarbeitende durch eine Unternehmensbeteiligung gebunden habe. Dann ist es natürlich schlicht und ergreifend nicht ganz so einfach. In meiner Erfahrung habe ich aber trotzdem beobachten können, dass so diese innere positive Verbundenheit zum Unternehmen eigentlich nicht unbedingt gegeben ist, außer ich habe wirklich auch noch mal andere Möglichkeiten, mich einzubringen. Also vom Inhalt meines Jobs her und so weiter. Ja. Und dem gegenüber steht natürlich auch noch mal so ein anderer Aspekt. Das ist nicht so ganz easy, das zu implementieren. Da gibt es gewisse rechtliche Herausforderungen, steuerliche Aspekte, die sowohl auf Unternehmensseite wie auch auf der Arbeitnehmerseite bedacht werden wollen und so weiter. Also ja, das kann durchaus Sinn machen. Es will aber wohlbedacht sein.
Ja, das muss ich jetzt mal dann fast schon ketzerisch dazwischen fragen, ob wir dann doch wieder bei Werten sind, obwohl wir da ja eigentlich gar nicht hin wollten heute. Aber ich entnehme dem, was du gerade gesagt hast, dass es eben ja nicht nur an der Unternehmensbeteiligung, an Aktien, Shares und so weiter hängt, sondern dass die Leute, wenn sie mit dem Rest nicht zufrieden sind und einverstanden sind, dann doch irgendwann gehen, auch wenn man sie versucht hat,
damit zu binden. Diese Erfahrung habe ich gemacht, ja. Und dieses Stay for Pay, ja, ich verzögere durch eine Unternehmensbeteiligung, und das ist meine Erfahrung, die ich mit Klienten gemacht habe, aber auch als ich selber in so einem Umfeld dann noch mit agieren durfte. Ich verzögere den Abschied, aber ich verhindere ihn nicht. Es ist also kein Retention im Sinne der Begeisterung für das Unternehmen, sondern es ist einfach, weil ich die Hürden so hoch mache, dass ich den Mitarbeitenden nicht so leicht ziehen lasse.
Ja gut, und da stelle ich mir dann die nächste Frage, wie sinnvoll das eigentlich am Ende überhaupt ist. Weil wenn jemand nur noch bleibt, weil es eine gewisse Hürde gibt, das Unternehmen zu verlassen, oder weil irgendwie auch doch noch der kleine finanzielle Anreiz dann einmal im Jahr irgendwo dagegen steht, aber sich nicht mehr mit dem Unternehmen identifiziert und auch nicht mehr hinter den Zielen steht, die mit der Arbeit verbunden sind, stelle ich mal die steile These in den Raum, dass du damit eigentlich nichts gewinnst als Unternehmen.
Also du gewinnst in dem Moment nichts, wenn das sozusagen eine Solitärmaßnahme ist. Wenn sozusagen die Unternehmensbeteiligung die einzige Maßnahme wäre, die dir einfällt, die kannst du vergessen. Das bringt dir nichts. Das ist wahnsinnig aufwendig. Will vorbereitet sein. Das will, ja, und so weiter. Und unterm Strich bringt die dann in der Masse nichts, wenn das nicht tatsächlich eingebettet ist in einen ganzen Blumenstrauß an Optionen. Das ist eventuell sozusagen, wie die Amis das so schön sagen, icing on the cake, ja, dass du hast Bonusvereinbarungen, du hast Benefits und so weiter. Und dann gibt's nochmal on top nochmal das ultimative Sahnehäubchen. Wenn du so und so lange schon bei der Firma bist, dann kriegst du eventuell Shares, oder wenn du wenn du aus irgendwelchen strategischen Gründen einer der Selected Few bist, denen eben dann eine Beteiligung auch angeboten wird. Das in der Summe erzeugt dann tatsächlich ein fast schon lebenslanges Commitment. Dann bin ich mit der Firma komplett verheiratet. Ja, wenn ich das schaffe. Aber nur als so Einzelmaßnahme würde ich eher sagen, nee, vergiss es. Und ein Aspekt, den haben wir jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig oder noch nicht besprochen, weil das sind tatsächlich diese Benefits wie beispielsweise Jobrat, irgendwelche öffentliche Verkehrstickets, alles, was so in diese Geldwertversteuerung eventuell da auch nochmal mit rein. Ja. Natürlich Firmenfahrzeug, solche Sachen, die materiell schon einen tatsächlich Geldwert haben. Kurzfristig, weil sie mir Entlastung bringen, weil ich etwas auch privat nutzen kann, oder was auch immer. Und diese Art Benefits, da würde ich durchaus sagen, das ist auch eine sehr, sehr gute Einzelmaßnahme, die durchaus auch funktionieren kann, unabhängig von Bonusvereinbarungen, unabhängig Beteiligungsprogrammen oder so, sondern weil die dann zum Beispiel ein Jobrat, das sendet wirklich eine Message aus, dass das Unternehmen tut was, hat sich was ausgedacht.
Und dennoch erreichst du auch damit ja nicht jeden. Ja, also ich finde es immer ganz wichtig, eben auch Benefits irgendwo zielgruppenorientiert anzubieten. ich meine, wenn ich jetzt 5 Minuten zu Fuß vom Büro weg wohne, brauche ich nicht unbedingt ein Jobrad. Ja, dann ist vielleicht ein anderer Benefit für mich wichtiger. Aber es gibt ja ganz viel. Und da glaube ich, das ist wahrscheinlich am Ende, ne, die Essenz, dass man in der Lage ist, gewisse Pakete zu schnüren, um die Einzelpersonen mit den Benefits oder auch mit den finanziellen Anreizen, die man bietet, zufriedenzustellen, ans Unternehmen zu binden und langfristig zu committen. Und das kann jetzt zum Beispiel ein Jobrad sein. Das kann aber auch sein, dass das eine junge Familie ist, wo einfach die Kinderbetreuung immer wieder eine Herausforderung ist und du da eben Lösungen anbietest, indem du dich beispielsweise finanziell an der Betreuung beteiligst. Ja, das kann genauso sein, dass du jemanden hast, der sagt, mein größter Traum ist es mal, ein Jahr um die Welt zu reisen, und dass du sagst, okay, du kannst dir Arbeitszeit ansparen und kannst dir dann, wenn es soweit ist, dieses Jahr nehmen. Und kommst dann wieder und bist immer noch bei uns beschäftigt und kannst wieder voll einsteigen. Das sind ja individuelle Anreize, wo einfach verschiedene Lebenskonzepte auch dahinter stehen. Und deswegen bin ich immer der Meinung, du kannst ja zwar als Arbeitgeber eine ganze Reihe an Benefits ausdenken und kannst die auch ausrollen. Aber du musst eben immer auch darauf achten, dass du die Individuen mitnimmst und auch verschiedene Bedürfnisse damit abdecken kannst.
Ja, das ist unheimlich wichtig. Das ist ein ganz, ganz toller, wichtiger Punkt, Mike, den du da bringst. Tatsächlich verpuffen manche Benefit-Programme relativ wirkungslos. Also sowohl im dann unterm Strich Retention, das macht dann keinen großen Unterschied aus. Die Zahlen sind immer noch gleich. Ja, man hat nicht wesentlich mehr Mitarbeiter dadurch halten können oder so. Im Gegenteil, man hat vielleicht sogar Streit gesät oder solche Sachen. Ja. Und in der Tat sind solche Programme, gerade in größeren Firmen, werden die dann so implementiert und dann ausgerollt und fertig. Ja. Tatsächlich diese Individualisierung, die will ja auch vorher beispielsweise, meistens ist es ja auch so eine Sache, endlose Diskussionen mit dem Betriebsrat, der also fordert, dass der Gleichbehandlung, ja, dass alle eben die Möglichkeit bekommen, ja. Und man mit dem Betriebsrat natürlich so irgendwo einen Weg finden muss, wie ich also eine Individualisierung möglich mache. Und wenn ich es also schaffe, dass es in der Summe nicht nur um das Geld geht, sondern tatsächlich um den Teamgeist, um den Spirit im Gesamtunternehmen, um Motivation etc., und wenn das wiederum eine höhere Wertigkeit bekommt als die einzelnen Geldwerte, wo ich zwischen Jobrat und Kindergarten und Fitnessstudio eventuell unterschiedliche Werte haben, ja, die finanziell sind die anders, sind die ungleich, aber in ihrer Wirksamkeit. Wenn ich es schaffe, meine Betriebsvereinbarung dahingehend auch zu bringen und mit dem Betriebsrat in diese Ecke das zu verhandeln und gleichzeitig aber es schaffe, auch tatsächlich in der Kommunikation mit Mitarbeitenden, also tatsächlich für die Kinder haben, eine kinderorientierte Lösung zu haben, für die kinderlos, aber gerne, keine Ahnung, Wochenendtouren machen, ein Jobrad oder ja, was auch immer der jeweilige Aspekt wäre, da tatsächlich ganz individuelle Benefits aufzubauen, zu pflegen, da bekomme ich in der Tat einen spürbaren Anstieg im Retention. Also spürbar, messbaren Anstieg, dass warum sollte ich diese Firma verlassen, wo ich vielleicht zwar 10% weniger verdiene als auf der anderen Straßenseite, die Firma aber das Gespür hat, mich durch die verschiedenen Lebensphasen, die ich habe, zu begleiten. Wenn ich mal eine Auszeit brauche, ist eine Auszeit möglich. Wenn ich ein Kind habe, kriege ich Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Ja, wenn ich eine Weiterbildung machen will, beteiligt sich das Unternehmen an den Kosten und so weiter. Ja, all solche Geschichten. Und dann wird das zu einem Paket, was mich bindet. Retention at its best.
Genau, ja, simples Beispiel, auch zum Beispiel vielleicht flexible Arbeitszeiten. Ja, ich hatte eine Mitarbeiterin, eine junge Mutter, die hat es unfassbar geschätzt, dass sie eben ihre Arbeitszeit auch mal über den Tag verteilen konnte. Dass sie zum Beispiel morgens, wenn der Kleine im Kindergarten war, ein paar Stunden gemacht hat, dann mittags die Gelegenheit hatte, sich um das Kind zu kümmern. Und wenn das Kind dann Mittagsschlaf gemacht hat, hat sie wieder was gearbeitet und hat dann sich vielleicht auch nochmal abends hingesetzt, wenn das Kind im Bett war oder wenn dann der Mann zu Hause war und das Kind übernehmen konnte für eine gewisse Zeit. Dass die eben nicht gezwungen war, von 8 bis 16 Uhr online zu sein, sondern das einfach ein bisschen auch an ihr Leben anpassen konnte. Und das hat aber dann auch dazu geführt, wenn das Kind mal krank war, dass sie dann eben nicht gesagt hat, ja, mein Kind ist krank, ich kann nicht arbeiten, sondern dann motiviert war und gesagt hat, ich mache meinen Job trotzdem, ich kriege das schon irgendwie hin, weil ich kann es ja flexibel gestalten. Ja, also und das, glaube ich, motiviert auch extrem, wenn man es schafft, einfach eine gewisse Flexibilität anzubieten. Und wir haben ja gerade über Lebensphasen gesprochen, da gibt es nun mal einfach auch andere Herausforderungen. Oder wenn man später vielleicht sich um pflegebedürftige Eltern kümmern möchte, ja, und dass man da eben sich die Freiräume schaffen kann, um das alles unter einen Hut zu kriegen. Und wenn dann der Arbeitgeber nicht stur sagt, hey, wir haben hier einen Vertrag miteinander, du hast gefälligst zu leisten und ich bestimme, wann du das leistest und wie und wo, sondern dass man dann eine gemeinsame Lösung findet, wie das für alle funktioniert, sodass die Leistung kommt vom Mitarbeiter, der aber trotzdem auch weiß, ich kriege mein Leben aber auch noch auf die Reihe. Ja? Weil ansonsten
ja, hast du irgendwann... Ja, also unterm Strich muss ich sagen, also wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte und da sagen müsste, okay, was mache ich jetzt? Unter der Voraussetzung, dass ich es strategisch und methodisch gut aufsetze, vielleicht ist eine steile These, aber ich würde sagen, meine erste Wahl wären die ganz klassischen Benefits, wie beispielsweise Jobrat und so weiter. Oder auch natürlich Möglichkeiten, beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, würde ich jetzt da direkt mit in diese Kategorie hineinnehmen. Erst dann, Nummer zwei, wäre also wirklich ein Stück dahinter, wäre das Thema Bonus. Auch von der Wirksamkeit und erst dann die Nummer drei. Wäre das dieses dritte Modell, über was wir gesprochen haben, der Beteiligung. Und im Gegensatz zu meiner Aussage von ganz am Anfang, nur Bares ist Wahres, sind wir eigentlich in der Tat im Laufe dieser Podcast-Folge wieder an den Punkt gekommen, sehr schön illustriert auch durch die Maslow'sche Bedürfnispyramide, letztendlich ohne einen gewissen Geist und Werte und Sinn dahinter, ja, helfen dir die Benefits nicht, deine Retention-Rate oder Kündigungszahlen und so weiter wirklich signifikant zu entwickeln.
Ja. Also doch nichts mit Kohle ist das, was zählt. Aber ich habe es dir von Anfang an nicht so 100% geglaubt.
Jetzt bin ich aber enttäuscht. Okay. Das habe ich gedacht, jetzt ja, nur Bares ist Wahres. Ja, genau. Aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, nur Bares ist Wahres. Ja, immer die Frage, was Menschen motiviert und so weiter. Und ja, sehr gut. Lieber Mike, die Zahl 99 ist vollbracht. Die 100. Folge naht und damit auch vielleicht die Beantwortung der Frage, wie, was machen wir denn eigentlich mit dem Recruitention-Podcast weiter?
Ja, berechtigte Frage, die sich stellt und die, glaube ich, sollten wir in der nächsten Folge mal diskutieren. Und vielleicht mal gucken, was war denn besonders cool bisher, was war vielleicht nicht so cool.
Genau, also wir beackern überhaupt kein spezielles Thema, sondern gemeinsam mit euch machen wir uns einfach Gedanken darüber, was war cool und machen wir überhaupt weiter oder machen wir den Laden einfach zu oder geht's jetzt erst wirklich los?
Genau, die spannende Frage, 100 Folgen sind genug, lassen wir es gut sein oder auf die nächsten 100.
Ja, also, darauf freue ich mich, lieber Mike. Jetzt erstmal noch einen schönen Tag.
Dir auch. Vielen Dank für die Folge und bis zum nächsten Mal.
Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.